SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Allein gestern hat die Hisbollah-Miliz etwa 300 Raketen aus dem Libanon auf Israel abgefeuert. Das israelische Militär reagiert entsprechend und beschießt Stellungen der Hisbollah. Gestern wurde ein ranghoher Kommandeur der Miliz dabei getötet. Angesichts der immer stärker eskalierenden Gewalt zwischen den Konfliktparteien warnt Bundesaußenministerin Baerbock vor einem weiteren Krieg in der Region. Sie sagte in New York, die Lage sei erschütternd.
Gerade die Berichte über getötete Zivilisten, darunter Kinder, darunter, wie wir gerade erfahren haben, auch zwei UNHCR-Mitarbeiterinnen und das Baby der einen Mitarbeiterin, sie machen deutlich, es braucht gerade jetzt Deeskalation von allen Seiten. Dazu rufe ich eindringlich auf, wir dürfen nicht in einen weiteren Krieg hineinrutschen.
Außenministerin Annalena Baerbock in New York, wo gerade die UN-Generaldebatte stattfindet. Am Rande dieser Generaldebatte hat sich der UN-Sicherheitsrat getroffen und der ukrainische Präsident Zelensky hat dort eine Rede gehalten. Er sagte, Russlands Krieg gegen die Ukraine werde enden, weil die UN-Charta funktioniere. Charlotte Voss.
Kernpunkt der Rede des ukrainischen Präsidenten war die UN-Charta, die alle Mitgliedsländer der Vereinten Nationen ans Völkerrecht bindet. Dieses Recht gelte für alle, betonte Zelensky. Der russische Präsident Putin halte sich aber nicht daran, stattdessen führe er Krieg, töte Zivilisten, verschleppe Kinder, bombardiere Brotfabriken und Kernkraftwerke. Zu seinem Siegesplan hat Zelensky nicht einen Satz gesagt. Es heißt, er werde diesen am Donnerstag in Washington vorstellen. Der Ukrainer rief aber dazu auf, sich an seinem Friedensprozess zu beteiligen. Arbeitstitel der Sitzung war Briefing zur Sicherheitslage in der Ukraine, weshalb der russische Botschafter Nebenzia die Liste der Gastredner, wie Zelensky, kritisiert hatte. Es ginge nur darum, diesem eine öffentliche Bühne zu bieten.
Russland spioniert offensichtlich gezielt Pipelines, Datenkabel und Windparks in Nord- und Ostsee aus. Darauf deuten Daten eines internationalen Rechercheprojekts hin, an dem auch die ARD beteiligt ist. Benedikt Strunz.
Betroffen waren unter anderem ein Windpark vor Rügen, ein U-Boot-Tauchgebiet bei Fehmarn und eine Pipeline, die Deutschland mit Gas aus Norwegen versorgt. Das Rechercheprojekt Russian Spy Ships konnte mehr als 60 verdächtige Fahrten von angeblichen russischen Forschungsschiffen in Nord- und Ostsee identifizieren. Die Schiffe verfügen über sensible Sonar- und Radartechnik und gehören überwiegend dem russischen Verteidigungsministerium. Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes Karl erklärte in einem Interview mit dem NDR, seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine spioniere Russland in Nord- und Ostsee deutlich mehr. Es sei zu befürchten, dass so Sabotagehandlungen vorbereitet werden könnten. Russland wollte sich nicht zu den Recherchen äußern.
Drei Kommunen im Kreis Esslingen möchten ihrer ukrainischen Partnerstadt Poltawa helfen. Poltawa wurde im russischen Angriffskrieg vor kurzem stark von Raketen betroffen. Maxim Flößer.
Ostfildern, Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen haben entschieden, Schwerverletzte für Reha-Maßnahmen nach Deutschland zu holen. Das teilte die Stadt Ostfildern mit. Außerdem soll ein Spendenkonto eingerichtet werden, um die Hilfe finanzieren zu können. Wir fühlen uns in der Pflicht, unsere Partnerstadt Poltawa zu unterstützen, sagte Ostfilderns Oberbürgermeister Bolay im Namen aller drei Kommunen laut Mitteilung. Bei dem russischen Angriff auf Poltawa vor 3 Wochen sind nach ukrainischen Angaben mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen und etwa 200 verletzt worden.
US-Präsident Biden kommt Mitte Oktober für 3 Tage nach Deutschland, vom 10. bis zum 13. Das hat das Weiße Haus am Abend bestätigt. Aus Washington, Julia Kastein.
Es ist ein Besuch quasi auf den letzten Drücker. Bei diesem ersten bilateralen Besuch in Berlin kurz vor Ende seiner Amtszeit wolle Biden die enge Verbindung zu Deutschland als Verbündetem und Freund stärken, gemeinsame Prioritäten abstimmen und sich für die Ukraine-Unterstützung der Bundesregierung bedanken. Außerdem wolle der US-Präsident bei der Visite das gemeinsame Engagement der USA und der Bundesrepublik für Demokratie und gegen Antisemitismus und Hass bekräftigen. Details, etwa ob Biden nur die Hauptstadt besucht und wen er trifft, nannte das Weiße Haus noch nicht. Es ist der erste Präsidentenbesuch in Berlin seit 2016. Damals kam Barack Obama auch quasi auf seiner Abschiedstournee in Deutschland vorbei. Bundeskanzler Scholz war während Bidens Präsidentschaft dagegen mehrfach in Washington.
Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev verzichtet auf einen Start beim Turnier in Peking. Jetzt hat der Hamburger auch den Grund bekannt gegeben. Er hat eine Lungenentzündung. Ina Kast.
Die Lungenentzündung erkläre die Schwierigkeiten, die er in den vergangenen Wochen gehabt habe, so Zverev weiter. Er müsse sich zunächst um seine Gesundheit kümmern, um so schnell wie möglich wieder an Wettkämpfen teilnehmen zu können. Bei Olympia, den US Open und zuletzt auch am vergangenen Wochenende beim Laver Cup in Berlin war er nicht 100% fit, fühlte sich phasenweise extrem angeschlagen, hatte zudem einen bellenden Husten, den er einfach nicht los wurde. In den Tagen vor dem Laver Cup hatte er zudem Fieber. Nun nimmt sich Zverev die Zeit zu regenerieren. Der Weltranglistenzweite hätte hinter der Nummer 1 Jannik Sinner beim Turnier in Peking als Topspieler an den Start gehen sollen. Wie lange der 27-jährige Deutsche nun pausieren wird, bleibt abzuwarten. Er hofft jedoch, dass er schon beim Masters-Turnier in Shanghai wieder spielen kann. Das Turnier beginnt am 2. Oktober.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Oft trüb und teils nass im Südosten von Baden-Württemberg. Freundlich bis 22 Grad heute.
SWR aktuell Service.
Zu den absoluten Basics in der heimischen Küche gehört Butter. Sie kommt aus Brot, in die Pfanne zum Anbraten und in den Teig beim Backen. In den nächsten Monaten könnten die Preise für Butter aber stark steigen. Davon gehen zumindest Experten derzeit aus. Aktuell zahlt man für ein 250-Gramm-Päckchen Butter im Supermarkt durchschnittlich knapp über 2 Euro. Zum Jahresende könnte der Preis bei 4 Euro liegen. Das liegt daran, dass weniger Butter produziert wird, weil viele Betriebe die Milchviehhaltung aufgegeben haben. Gleichzeitig steige aber aktuell die Nachfrage. Sollte man also jetzt einen kleinen Buttervorrat anlegen? Wir haben SWR-Redakteur Martin Thiel gefragt, ob man denn Butter einfrieren kann oder leidet da eher der Geschmack drunter?
Ja, also Butter eignet sich perfekt zum Einfrieren. Der Frost in der Gefriertruhe verlängert die Haltbarkeit um bis zu 9 Monate, ohne dass sich dabei der Geschmack oder die Konsistenz verändern. Man kann sie geradewegs, so wie sie ist, in der Originalverpackung ins Gefrierfach legen. Aber Achtung, die Verpackung sollte nicht beschädigt sein. Wer also auf Nummer sicher gehen will, um Gefrierbrand zu vermeiden, nimmt Gefrierbeutel und wickelt die Butter zusätzlich in Wachspapier. Das schützt das Aroma und die Butter nimmt auch keine fremden Gerüche an. Dann kann Butter laut dem Bundeszentrum für Ernährung 6 bis 9 Monate gelagert werden. Ja, und holt man sie dann aus dem Gefrierfach raus, taut man sie am besten über Nacht im Kühlschrank auf, um sie dann zügig zu verzehren. Sollte die Butter sich verfärbt haben, sauer riechen oder schmecken, sollte man sie nicht mehr essen. Am besten, man verlässt sich auf die eigenen Sinne.
Ja, wenn das jetzt alles teuer wird, kann man denn Butter auch selbst machen?
Ja klar, Butter kann man relativ leicht selber herstellen. Man braucht dazu Sahne, ein Glas mit Schraubdeckel, Wasser, Eis und ein bisschen Salz. Die Sahne im Glas 1 bis 2 Minuten schütteln, bis sie klumpig wird. Die Buttermilch abgießen, die Klumpen im Eiswasser formen, im Sieb abtropfen. Fertig. Und man hat aus 500 Gramm Sahne ca. 100 Gramm Butter gemacht. Muss man mögen, ist schon eine kleine Sauerei. Aber Vorteil, man kann mit verschiedenen Kräutern seine eigene Leckerbutter herstellen und die hält ca. eine Woche im Kühlschrank.
Wenn die Butter teurer wird, werden denn dann auch die anderen Milchprodukte insgesamt teurer?
Ja klar, wenn die Milchpreise und Butterpreise steigen, steigt meist auch der Preis für andere Milchprodukte, aber unterschiedlich stark und nicht unbedingt zeitgleich. Joghurt zum Beispiel hat weniger Milchfett als Butter und deshalb steigt der Preis auch nicht ganz so stark. Und die Preise im Supermarkt unterliegen unterschiedlichen Gesetzen, besser gesagt Verträgen. Das habe ich von der Süddeutschen Butter- und Käsebörse erfahren. Die Butterpreise zum Beispiel werden monatlich verhandelt, bei Käse aber werden die Preise alle 3 bis 6 Monate angepasst. Ja, und so steigen die Preise für bestimmte Milchprodukte, also auch für Sahne, zu unterschiedlichen Zeiten bzw. zeitverzögert. Wer also sparen will, sollte auf Angebote achten. Butter gibt es ja fast immer im Angebot, je nach Discounter und Marke, weil Butter ein sogenanntes Eckprodukt ist. Das heißt, ein Produkt, bei dem Hausfrauen und Männer schauen, was es kostet und Händler locken eben mit Angeboten. Alternativ kann man die Butter eben einfrieren, wenn sie günstig ist, und warten, bis der Butterpreis wieder sinkt. Denn der Butterpreis reagiert auf Angebot und Nachfrage und pendelt dementsprechend immer wieder hoch und runter.
Informationen von SWR-Redakteur Martin Thiel waren das.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Köln wird heute die Trainingshalle Luna für astronautische Einsätze auf dem Mond eingeweiht. Das Projekt ist eine Kooperation des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR, und der Europäischen Weltraumagentur ESA. David Beck aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.
Die oberste Schicht der künstlichen Mondlandschaft in der etwa 700 Quadratmeter großen Halle bilden fast 1000 Tonnen feiner Sand aus Vulkangestein. Dieser stammt aus dem Siebengebirge im südlichen Nordrhein-Westfalen und wurde wegen seiner Ähnlichkeit zum Mondstaub ausgewählt. Außerdem gibt es in der Halle einen Sonnensimulator, um möglichst ähnliche Lichtverhältnisse zu schaffen, wie sie auf dem Mond herrschen, und ein System, mit dem die Schwerkraftbedingungen auf dem Mond nachgeahmt werden sollen. Zu der Anlage gehören auch ein Kontrollzentrum für das Training von Bodenkontrollteams, ein Technologiezentrum, in dem Werkzeuge und Geräte für die Monderkundung entwickelt werden sollen, ein Gewächshaus und ein Studio, in dem Astronauten mittels virtueller Realität trainieren können.
In Hamburg kommen ab heute Menschen aus Wissenschaft, Medien und Politik zu einem Extremwetterkongress zusammen. Dabei wollen sie sich über aktuelle Entwicklungen zu Extremwetter, Klimaschutz und Anpassung austauschen und informieren. Umweltredakteur Dominik Bartoschek.
Die menschengemachte Erderhitzung führt zu heftigeren Extremwetterereignissen wie Starkregen und Hitzewellen, auch in Deutschland. Ein Beispiel dafür, der Starkregen, der in Sachsen und Bayern zu Überflutungen führte, war laut eines europäischen Forschungsteams intensiver durch die Klimakrise. Der Extremwetterkongress soll laut Veranstalter neben der Frage, wie sich Wetter und Klima noch genauer vorhersagen lässt, auch thematisieren, wie Klimaanpassung gelingen kann. Experten sprechen unter anderem zu effektivem Küstenschutz bei steigendem Meeresspiegel, Frühwarnsystemen und Schwammstätten. Der Kongress findet bereits zum 14. Mal statt und gilt als größte deutsche Fachtagung zu Klima und Wetter. Zum ersten Mal wird das Treffen in diesem Jahr ergänzt. Am Freitag sollen sich Menschen aus dem Klimamanagement der Kommunen in Workshops austauschen können. Es sei wichtig, vom Wissen ins Handeln zu kommen, so der Veranstalter.
In Hannover kommen die Tarifparteien zur ersten Gesprächsrunde für einen neuen VW-Haustarifvertrag zusammen. Die Gespräche stehen unter besonderen Vorzeichen. Volkswagen hat kürzlich verkündet, dass Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr auszuschließen seien. Heke Jansen berichtet.
Die Stimmung vor der Tarifrunde ist so aufgeheizt wie seit Jahrzehnten nicht. Die VW-Belegschaften machen sich riesige Sorgen. Das Unternehmen hatte vor kurzem die seit 30 Jahren geltende Arbeitsplatzgarantie aufgekündigt. Außerdem könnten VW-Werke in Deutschland geschlossen werden. Aus Sicht der IG Metall hat Volkswagen damit die traditionelle Mitbestimmungskultur, so wörtlich, in Brand gesteckt. Über Werksschließungen und Massenentlassungen sei mit der Gewerkschaft nicht zu verhandeln, so die Haltung der IG Metall. Die Gewerkschaft fordert für die rund 120.000 VW-Beschäftigten stattdessen 7% mehr Lohn. VW sieht dafür allerdings keinen Spielraum. Die Produktion in Deutschland sei zu teuer, die Werke nicht ausgelastet und VW mache zu wenig Gewinn, heißt es aus Wolfsburg. Zum Auftakt der Gespräche in Hannover wird es wohl laut werden. Die IG Metall erwartet mehrere tausend Mitglieder zu einer Kundgebung. Ergebnisse wird es bei diesem ersten Treffen heute nicht geben. Zunächst müssen sich beide Seiten inhaltlich annähern und das dürfte kompliziert werden.
Zum 25. Mal wird am Abend in Köln der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Zur Preisverleihung werden zahlreiche Stars aus Serien, Filmen und Fernsehen erwartet. Moderiert wird sie von Barbara Schöneberger.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
So, jetzt sind die letzten Wahlen für dieses Jahr erledigt. Die Ampelparteien stehen mehr oder weniger lädiert da. Die Union hat einen Kanzlerkandidaten, die Grünen würden gerne einen aufstellen, die FDP träumt davon, einen abzusägen und die SPD hat einen Kanzler, der es gerne bleiben möchte. Der sitzt heute mit seinem zerrupften Haufen wieder am Kabinettstisch. Was nun, Ampel? Fragt sich nicht nur Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
Fortschrittskoalition, so waren sie mal gestartet. Übergangsregierung, das ist die Selbsteinschätzung nach 3 Jahren Regieren. Und jetzt ist endgültig Schluss mit lustig. Die Ampelkoalition hat den Herbst der Entscheidungen ausgerufen. Das heißt, vor allem die FDP will diesen Herbst der Entscheidungen. Klingt nach Showdown. Und zwar bis zum 21. Dezember, also bis Weihnachten. Na dann, frohes Fest. Klar ist, wenn es jemals eine freundschaftliche Kaffeeklatsch-Atmosphäre am Kabinettstisch gegeben hat, die dürfte heute endgültig vorbei sein. Ab jetzt ist Wahlkampf. Jetzt werden die Ellenbogen ausgefahren. Jetzt kämpft jeder nur noch für sich. Scholz darum, dass seine Genossen ihn für kanzlerfähig halten. Habeck darum, dass die Grünen nicht zum Buhmann für alles werden, was schiefläuft in diesem Land. Und die FDP kämpft ums politische Überleben. Was geht da überhaupt noch gemeinsam? Bitte, liebe Ampelchefs und Chefinnen, lasst euren Herbst der Entscheidungen nicht so garstig werden. Wir hoffen auf einen goldenen Oktober.
Gedanken von unserer Berlin-Korrespondentin Eva Ellermann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.